Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Obszön, brutal und ein Stück Kindheit. Und damit eine dicke, fette Triggerwarnung vor dieser heutigen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen. Mit wir meine ich natürlich meinen sehr geschätzten Kollegen Tino, Anime Hero Hahn.
Hallo.
Und meine kleine Wenigkeit. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer mal wieder, ja, zweisam geführten Folge hier bei unserem kleinen Podcast rund um das Genregeschehen. Nachdem wir jetzt ja ein paar Interviews rausgebracht haben, vielen Dank nochmal an André da an dieser Stelle, labern Tino und ich heute mal über zwei Filme, die wirklich, wirklich kontrovers besprochen worden sind. Zumindest der erste Teil von diesen beiden Filmen. Eben aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt ins Kino kommen, was schon mal sehr erstaunlich ist. Aber dann eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt letztes Wochenende zum Zeitpunkt dieser Aufnahme beim Weird Weekender Festival in Stuttgart war. Und dort habe ich diesen Film gesehen, nämlich Urutsuki Dochi Legend of the Overfiend. Dort lief er als Teil des Programms und jetzt ist er ab Donnerstag im Kino auch zu sehen, deutschlandweit, zusammen mit der Fortsetzung Urutsuki Dochi Legend of the Demon Womp. Habe ich hierzu jetzt irgendwas vergessen? Nein, ne? Das war jetzt, glaube ich, alles.
Ich bin auch sehr froh, dass du den Originaltitel schon einmal ausgesprochen hast, weil dann können wir ihn ab sofort dann einfach mit dem englischen Titel aussprechen. Und ich bin auch sehr, also dadurch, dass ja oft jetzt jeder mögliche Film einen deutschen Alternativtitel bekommt, bin ich immer auch damals schon erstaunt gewesen, dass dieser Originaltitel verwendet wird. Denn du hast ihn ja wahrscheinlich auch damals wie aus heiterem Himmel in der Videothek entdeckt.
Nein. Meine Geschichte ist eine andere.
Ah, okay,
dann. Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz einen kleinen Abbruch machen zum Weird Weekender Festival. Mhm. Denn da habe ich tatsächlich ein bisschen was Schönes gesehen. Also, da habe ich schon ein paar echt schöne Sachen gesehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz oben auf dem Radar sind. Aber,
ja, dann mach das, dann mach erstmal deinen Schwenk zum Weird Weekender.
Genau, denn dort in Stuttgart gab es eine Menge zu sehen. Unter anderem habe ich mir jetzt dann auch final mal den Zero angesehen, den anderen Film, den Herr Bülow quasi dieses Jahr rausgebracht hat, neben Interstate, der jetzt beim Fantasy Filmfest lief. Wir hatten ja schon über Saloon gesprochen und Interstate und Zero habe ich jetzt gesehen. Und ich muss sagen, das war jetzt so mit seinen bestaussehendster Film und auch konsistentester Film, kann ich so sagen. Weil da geht's halt wirklich um eine Story. Die zwei Jungs kriegen eine Bombe an die Brust geschnallt und müssen im Auftrag einer, sag ich mal, unbekannten Stimme, gesprochen von Willem Dafoe, müssen sie halt verschiedene Aufträge in Südafrika oder in Afrika erledigen. Und das wird nach und nach immer brenzliger, weil es halt nämlich die ohnehin schon angeheizte Situation dort, ich glaube im Senegal, noch weiter verschärft. Und das fand ich schon, dafür, dass der Film anfangs eher sowohl so ein Crank-Eindruck macht, wurde das gegen Ende hin deutlich ernster. Und wie Herr Herbulot im Q&A später noch gesagt hat, ja, yeah, it was just to fuck around with you guys. Und das war cool. Also die waren dann nach dem Screening von Zero, hatten sie eine Live-Schalte, ich glaube mit dem Produzenten oder dem Hauptdarsteller und eben dem Regisseur. Und ey, das war cool, was der so erzählt hat. Und ja.
Der hat ja auch zwei Filme dieses Jahr gemacht. Also der ist ja schon sehr, ja, sehr engagiert dieses Jahr dabei. Kann natürlich auch sein, dass beide nur dieses Jahr released wurden, aber schon ein hohes Tempo, was er da so an den Tag legt.
Ja, muss ich auch sagen. Was hatten wir dann? Ja, so ein paar Kurzfilme. Da fand ich einen ganz nett, der hieß Skeeter. Da ging es um so einen Typ, der von Moskitos aufgezogen worden ist. Ganz lustig. Dann hat man noch sowas wie The Awakening. Da geht es um einen Mann, der feststellt, dass er schlafwandelt. Und dann will er halt herausfinden, warum. Und schnallt sich halt eine GoPro um den Kopf. Und ehrlich, ich muss mal sagen, dieser kleine Kurzfilm, ja, der aus dem Jahre 2024, und der Hauptdarsteller ist gar nicht mal so unbekannt, Daniel Mace heißt der. Der hat schon bei Rogue One 1917 oder hier Abbitte mitgespielt oder Mr. Nobody mit Jared Leto. Dieser kleine Kurzfilm, der hat für mich eine der echt unheimlichsten Momente sowohl des Festivals, aber auch des Jahres bisher gehabt. Also das war, da gab es einen Moment und ey, ich will gar nicht behaupten, ich denke mal von keine Ahnung, von 10 Leuten gibt es mindestens 5, die sagen, nee, hat mich kalt gelassen. Aber der, aber mich hat der in dem Moment wirklich echt so richtig einen Schauer über den Rücken gejagt. Das fand ich erstaunlich für so einen Kurzfilm. Und ja, das kann ich auch weitergeben an eine Sneak Preview, die wir hatten, zu einem Film, der heißt It Doesn't Get Any Better Than This. Und der, muss ich sagen, der hat mich sowohl angenervt als auch überrascht. Und das musst du halt auch mal schaffen. Ja, weil ich finde, das ist tatsächlich ein würdiger Blair Witch Project Klon. Hier geht es um drei, ich sag jetzt mal Freunde, die beiden, zwei sind miteinander liiert, aber waren mal eine Zeit lang miteinander voneinander getrennt und in der Zeit hat sie den dritten kennengelernt, einen schwulen Mann namens, ich glaub, Peter. Und die drei machen jetzt halt immer wieder mit der Kamera irgendwelche kleinen Kurzfilmchen und so weiter, während aber halt auch Rachel, so heißt die Frau, und Peter sind halt sehr interessiert am Abseitigen, am Übernatürlichen, an Geistern, an Seancen und so weiter und so fort. Und halt deswegen machen die halt ständig irgendwelche kleinen Horror-Kurzfilmchen oder irgendwelche Schock-Kurzfilmchen und so. Und die drei, beziehungsweise der das immer alles filmt, also der Ehemann von Rachel, der entschließt sich halt zu Beginn des Films, nachdem wir halt so kurz eine Einführung dazu bekommen haben, wie die drei Personen so zueinander stehen, entschließt sich, ein Haus zu kaufen, in dem sie halt irgendwie Sachen drehen wollen. Eine richtig runtergekommene, verfallene Butze. Und dann dokumentieren die halt, wie die diese versuchen, diese Butze quasi drehfertig zu machen. Und dabei häufen sich dann die Merkwürdigkeiten. Und es ist alles in einer wirklich grandios schlechten Optik aufgenommen. Ja, also es ist wirklich eine räudige Qualität teilweise. Und Rachel ist halt auch sau anstrengend. Also wirklich, irgendwann denkst du dir halt, boah, halt bitte die Fresse. Aber der kriegt durch seine Roughness und seine direkte Art und dann durch die Szenen, die dann halt da gezeigt werden, holla die Waldfee, da waren ein paar echt schöne Momente, die mich halt genau in dieses Mindset von Blair Witch Project damals zurückversetzt haben, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und so noch so gar nicht vorbereitet war auf dieses Found-Footage-Ding. Mhm. Da muss ich sagen, Respekt. Also das fand ich schon echt gut. Allerdings ist die Frage, ob man diesen Film irgendwann, also wie man diesen Film jemals noch zu Gesicht bekommen soll. Letterboxd macht auch Werbung damit, dass die Macher sagen, sie wollen ihn niemals irgendwie veröffentlichen, richtig, sondern nur auf Festivals zeigen.
Okay, also er scheint mir ambitioniert durchhaltbar.
Ja, ich meine, ey, der ist auch, glaube ich, nicht allzu teuer so. Aber ey, da sind ein paar wirklich coole Sachen drin. Und auch, ja, kann man natürlich, wenn man weiß, oh, das ist ein Film, kann man das alles irgendwie natürlich abkanzeln und sagen, ja, komm, war eine nette Idee oder sowas. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich nicht schon doch ein paar Restzweifel hatte. Zumindest anhand mancher Szenen, weil sie halt sagen, sie haben halt so verschiedene Sachen da zusammengesetzt. So, ne? Ja. Ja, was hatten wir noch? Members Club, so eine Hexen, also es war sowas wie Black Magic Mike, ja, aber halt XX Minus, so. Also es war irgendwie mit männlichen Strippern, die in so einem Club landen, um von der Hexe quasi fertig gemacht und ausgesaugt zu werden, weil leider hat sein Momentum nicht richtig ausgereizt. Dann hatten wir einen Film, der war ich überrascht, der war auch, der hat mich auch ein bisschen beeindruckt. Self-Driver heißt der. Da geht es um so eine Art Uber-Fahrer, also der fährt für so eine Art Uber-Dienst, was anderes halt, was Fiktionales. Und zudem steigt ein Typ ins Auto und sagt, ey, wenn du Bock hast, richtig Kohle zu verdienen, dann komm mal zu mir. Und weil er halt wirklich Geld braucht, entschließt er sich dazu, den Typ nochmal aufzusuchen und installiert dann halt eine neue Uber-artige App. Und die verschafft ihm relativ schnell ziemlich viel Geld. Mhm. Aber er muss auch feststellen, dass sobald er mal nicht die Abzweigung oder den Hinweis folgt, den die App vorgibt, wird ihm auch direkt wieder Geld abgezogen. Mhm. Das wäre jetzt halt nur so, also das ist aber auch nur so die halbe Miete, beziehungsweise vielleicht ein Viertel. Denn das eigentlich Entscheidende ist, sind die Leute, die über diese App zu ihm ins Auto steigen. Weil das sind halt eine Menge kaputte Menschen. Mhm. Und die haben alle irgendwas mit dieser App zu tun. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Mhm. Das finde ich, find ich wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Der Film macht leider, lässt leider ein paar Sachen zu sehr offen und macht am Ende auch einen, sag ich mal, Turn, wo ich gedacht habe, ah, muss das wirklich sein? Aber ich finde, das wird durch die Idee und durch den Hauptdarsteller, der das eigentlich echt überraschend überzeugend spielt, wird es ausgeglichen. Und hinzu muss man dazu sagen, der Regisseur hat vorher ein Vorwort gegeben. Die haben das alles mit einer Sony-Kamera aufgeführt, die, du siehst es jetzt halt, so groß ist. Die war, keine Ahnung, wie groß ist die? Kleiner als eine VHS-Kassette, so gewesen. Mhm, ja. Und damit haben die das Ding komplett parallel zu ihrem eigentlichen Leben über mehrere Wochenenden und was weiß ich, und Monate haben sie das gedreht. Und das Ergebnis, muss ich sagen, ist schon sehr anständig. Also wirklich sehr anständig. Also es ist auch schön zu sehen, dass man halt so Nachwuchsfilme, die wirklich mit minimalstem Aufwand entstehen, dass die halt, sag ich mal, halbwegs tauglich sind für so ein Festival. Mhm. So, ja. Ey, dann was hatten wir noch? Vexier, das war so ein Film über eine toxische Beziehung von einem Regisseur namens Matthias Hussmann, glaube ich. Den habe ich schon letztes Jahr dort kennengelernt, der war auch vor Ort wieder. Wissmann, Entschuldigung, Matthias Wissmann. Ey, anständig. Also wirklich, kann man machen. Atmosphärisch, teilweise echt spannend. Ich habe es ihm auch gesagt, ich fand hin und wieder wurde die Atmosphäre leider durch die Musik so ein bisschen zu sehr vorgekaut oder dem Zuschauer vorgegeben. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man mal so ein bisschen mehr aus der Überraschung oder aus der Stille irgendwie noch Sachen geschehen lassen können. Aber an sich echt ordentlich. Also wenn das Ding, sage ich jetzt mal, im ZDF oder Dreisat oder ARD laufen würde, würde ich sagen, okay, cool. Ja, nice. Kann man mal machen. Kann man echt mal machen. Dann hat man noch so eine Art, ja, wie soll man sagen, so ein Film, der halt auch, ne, bisschen Helge Schneider, bisschen Greasy Strangler, bisschen Greasy, Greener Grass und dann aber auch halt so Emo, Punk, Abenteuer mit Undercover-Einsatz, Rats hieß der, hat lustige Momente gehabt, hat wirklich lustige Momente gehabt. Es geht halt hier um so einen jungen Emo Punker oder Emo-Typ, der halt irgendwie eine Telefonzelle oder sonst irgendwas mit Graffiti vollgesprayt hat und dafür verhaftet wurde. Und jetzt muss er quasi bei seinem Cousin einziehen, weil sie den verdächtigen, dass der mit Atombomben dealt. Okay. Und das Ganze wird dann halt wirklich, also es ist wirklich so richtig schön schäbig, greasy, trashig, amateurhaft fast. Also da waren Anschlussfehler, wo ich gedacht habe, Alter, meinen die das jetzt wirklich ernst? Weil wenn sie es ernst meinen, Hammer. Wirklich Hammer. Aber manchmal, wie gesagt, war es auch eher so als, naja, komm, wir müssen fertig werden. So, ne? Also das war ey, wirklich. Aber ehrlich, wir hatten eine Menge Spaß. Das war ein schönes Screening. Das hat wirklich Laune gemacht. Ein Screening, was auch faszinierend war, war Heroic Times. Das ist ein alter ungarischer Animationsfilm. So eine Rittergeschichte. Und man muss sich das vorstellen, als würde man halt ein Ölgemälde nach dem anderen sehen, auf denen das erzählt wird. Ja? Oder halt so Ölgemälde, die per KI miteinander verschmolzen wurden. Mhm. Oder auf denen halt irgendwie gewisse Elemente bewegt werden. So, ja? Es war halt ein bisschen dröge, ich muss es einfach sagen. Ja? Weil der, der Offsprecher hat halt wirklich alles erzählt, was halt nicht so viel dann auch bebildert wurde. Es war halt alles in Ungarisch mit einer sehr tiefen Stimme, die von Ehre und der Verzweiflung und was weiß ich erzählt hat. Und das Ganze wurde halt in englischen Untertiteln drunter gepackt und das Englisch war halt auch sehr altertümlich, muss ich jetzt mal sagen. Also es war halt echt auch nicht leicht zu folgen. Mhm. Ja. Aber Ey, wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich diesen Film gesehen habe, weil dieses ungarische Filminstitut wohl echt sehr, sehr streng sein soll und horrende Preise verlangt, um diese Dinge zu lizenzieren. Was halt schade ist.
Eigentlich schon. Also sollten die nicht ein Interesse dran haben, dass man es möglichst viele Leute das sehen, aber das denkt man ja oft, dass es eigentlich so sein sollte, dass man ja so schwierig zu bekommende Filme möglichst effektiv einer größeren Allgemeinheit zur Verfügung stellt, aber ja. Das hört man ja auch so immer so, wenn Leute Festivals machen oder sowas, man da teilweise aus deren Umfeld hört, wie schwierig es ist, an irgendwelche Filmrechte ranzukommen, wo man so denkt, irgendwie sind Filme doch mal dafür gemacht worden, dass man sie sieht und nicht, dass irgendjemand die so ja, so monopolartig verwaltet und jegliche Möglichkeit ja eliminiert, dass man die Filme überhaupt noch sehen kann, gerade wenn es so öffentliche Institute sind oder staatliche Institute.
Und vor allem, wenn es ja jetzt schon, ich will fast sagen, ja, so historische Kunstwerke sind. Ne? Also ich meine, der Film ist irgendwie, glaube ich, aus den, was ist er, 60ern oder so? Naja, obwohl ich will nicht zu weit greifen. Nee, 1984. Aber ich meine, ey, komm, das Ding hat jetzt 40 Jahre auf dem Buckel. So, ja. Kommt aus einer Region, die jetzt nicht unbedingt die den größten, sag ich mal, Ruf in der Animationswelt genießt, so, obwohl ich würde sagen, unter Experten denke ich mal schon, dass da bestimmt Leute sind, die sagen, ja, geil, alles toll, was da entstanden ist, aber naja, wie du sagst, ne, also eigentlich sollte es doch im Sinne aller sein, dass diese Kunst so breit und weit wie möglich erhältlich ist oder verfügbar ist. So, und selbst wenn es jetzt nur im Mubi oder Criterion-Abo ist oder sonst irgendwas.
Ja, aber das, also wahrscheinlich ist das wieder viel gefährliches Halbwissen oder wie sowas funktioniert, aber eigentlich sollten so Institute ja kostendeckend und nicht irgendwie gewinnorientieren und dass man dann so denkt, ja okay, der Film kostet so viel als Verleihgebühr, das wird niemals jemand bezahlen, dann denkt man sich so, ja vielleicht sollte man einfach den Preis runtergehen, dass es noch kostendeckend ist, weil wenn diese Preise, die sie verlangen, dann wirklich auch nur zur reinen Kostendeckung da sind, dann funktioniert ja diese ganze Aufführung von älteren Filmen gar nicht. Also dann ist ja das ganze System nicht umsetzbar.
Ja. Ja, das waren auch echt so die Themen, also das waren stets präsente Themen auf dem Festival so. Weil, ey, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe Zahlen gehört, was da in Ungarn teilweise aufgerufen wird für die Lizenzierung einzelner Animationswerke. Da gab es ja auch diesen, über den hatten wir, glaube ich, auch gesprochen, hier die weiße Stute, Fehler Hofia oder so. Da gab es Zahlen, was sie dafür aufrufen, um das zu lizenzieren. Ich sag mal so, mit dem Geld, also mit weniger als dem Geld, was die dafür zum Beispiel die weiße Stute aufrufen, haben wir das ganze Shivers Online Festival finanziert.
Ja, krass.
Ja, und also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Filme das waren, aber das waren, glaube ich, auch schon so 10 oder so, ja. Und wie gesagt, und wir haben weniger Geld für diese 10 Filme ausgegeben, als wir für einen ungarischen Zeichentrickfilm ausgeben müssen.
Ja, ja, ist wild. Und bei ein paar Sachen, du kannst da ja wahrscheinlich näher ins Detail reingehen, aber war es nicht irgendeine Immobilienfirma, die so viele Rechte an John Woo-Filmen hält oder sowas?
Ja, nicht nur an John Woo-Filmen, an all diesen Filmen, die damals Kowloon Entertainment zusammen mit Fortune Star rausgebracht hat. Also die haben halt nur die asiatischen Filmrechte an Fortune Star verscherbelt und haben dann aber halt vergessen, die internationalen Rechte nochmal irgendwie zu verteilen. Und jetzt liegen die halt in so einem Lizenzvakuum. Und da gehören eine Menge dazu. Da gehört diese Undeclared War dazu. Da gehört, glaube ich, sogar Chinese Ghost Story dazu. So, also all das, was irgendwie jetzt davon nochmal ans Tageslicht kommt. Ich meine, Chinese Ghost Story ist, glaube ich, gerade auf Amazon Prime. Aber ich glaube, das sind immer nur alles so Restlizenzen, die halt irgendwo unter einer bestimmten Version bei dem und dem Anbieter nochmal verfügbar sind. Und die wurden dann wahrscheinlich erneuert. Und deswegen landen die dann irgendwie bei Amazon oder bei irgendwelchen Streamingdiensten. Aber dass das mal alles neu angefasst wird, restauriert wird, neu rausgebracht wird, das ist scheinbar ein Ding der Unmöglichkeit, weil Kowloon Entertainment existiert nicht mehr und die Firma Kowloon Development, wie sie jetzt heißt, ja, da ist halt keiner mehr zuständig für eine Filmsparte, die halt schon seit über 20 Jahren nicht mehr existiert.
Ja, es ist alles wild, also dieses, also ich wüsste auch nicht, was da, ja, außer dass halt Filme auch irgendwie zu Public Domain werden müssten, aber dann halt in jedem Land oder so, also ich wüsste da auch keine Lösung für, das ist alles schon sehr, sehr verfahren.
Ja, so, dann noch einen schnellen kleinen Tipp, den ich Freunden des asiatischen Kinos auf die Reise mitgeben möchte, Ghost Killer. Den fand ich überraschend. Das war so einer meiner heimlichen Lieblinge des Festivals. Da geht es um eine junge Frau, die eine Patronenhülse findet. Und dadurch ist sie quasi das Gefäß für einen Profikiller, der gerade frisch ermordet wurde. Und sein Geist ist jetzt quasi in der Lage, in ihren Körper zu schlüpfen und diesen Körper zu übernehmen. Muss man sich ungefähr vorstellen wie Upgrade oder Whoopi Goldberg in Ghost. Ja. Und gemeinsam möchten sie jetzt so gesehen seine Rache stillen, denn er wurde verraten von seiner ehemaligen oder halt von seiner Organisation. Und dafür möchte er sich jetzt rächen. Und dabei ist ihm diese junge Frau behilflich. Geschrieben vom Regisseur von Baby Assassins mit zusammen dem Regisseur von diesem Film, der wiederum der Stunt Director von Baby Assassins ist. Und in der Hauptrolle ist auch eine der Damen aus Baby Assassins. Und das fand ich wirklich echt, das war klein, alles sehr überschaubar. Also der Rahmen wurde sehr klein gehalten. Man hat hier keine großen, ausladenden Sets oder Sequenzen oder sowas in der Richtung. Aber die kleinen Dinge, die sie machen, die machen sie wirklich anständig. Also das war gerade von den Kampfszenen her, war das eine schöne Abwechslung zu den Sachen, die wir so halt haben und die sich bereits etabliert haben. Ob es jetzt dieses zittrig-wackelige ist, was so ein Tarjanto macht oder halt auch ein Gareth Evans oder halt klassisch, so wie ein Donnie Yen oder so, war das jetzt halt mal so eine Fusion aus beiden und das fand ich wieder mal sehr, sehr reizend. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand die Geschichte gut, muss ich sagen. Ich fand die Geschichte echt gut. Und dann durfte ich ja selbst zwei Filme präsentieren. Den einen, den haben wir ja schon vorgestellt, das ist Kneecap. Auch hier nochmal kleine freundliche Empfehlung, unbedingt auf die Watchlist setzen. Der kommt Anfang des nächsten Jahres zu uns nach Deutschland und den solltet ihr auch unbedingt gesehen haben, weil das wird
absolut, ja.
Das wird eine richtig, richtig, richtig schöne Party im Kino. Ja, und dann war halt am Samstag, so mitten am Tag, nee, der erste Film, den ich am Samstag gesehen habe, glaube ich, war eben Urutsuki Dochi, Legend of the Overfiend. Und da ich jetzt schon so eine Menge erzählt habe, Tino.
Ja, bitte?
Kannst du die Handlung wiedergeben von Urutsuki Dochi, Legend of the Overfiend?
Ja und nein. Also, willst du so eine offizielle Inhaltsangabe oder das, was so überall im Internet rumkursiert?
Lass doch einfach mal die offizielle Inhaltsangabe hören.
Ja, okay, weil ich weiß nur, beziehungsweise ich habe jetzt keine, weil sonst kriegst du ja immer die Inhaltsangaben vor, deswegen hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Aber okay. Jedenfalls ist das der erste Teil einer Anime-Trilogie über eine Kreatur, die alle 3000 Jahre erscheint und die drei nebeneinander existierenden Welten der Menschen, der Makai und der Yuchinkai, also quasi Dämonen und Zwitterwesen aus Menschen und Dämonen, kriegerisch miteinander zu vereinen. Das scheint wie ein Widerspruch in sich zu klingen, dass man kriegerisch irgendwas vereinen kann. Es wird trotzdem probiert. Und dieses Wesen ist der Legende, also das heißt Chojin und der Legende nach, er will das ein ewiges Königreich erschaffen. Doch sobald Chojin ankommt, wird es eher ein blutiges Gemetzel, denn ja, es werden eigentlich alle Männer zerfetzt und alle Frauen erst vergewaltigt und dann zerfetzt. Das, was eben zu dem ja sehr kontrovers diskutierten Ruf dieses Films ja geführt hat und auch seiner ja schon irgendwie besonderen Stellung in Deutschland, denn ich glaube, der Film und einige andere Filme, die dann auch zu der Zeit rauskamen, haben dazu geführt, dass Anime in Deutschland häufig auch noch mit Hentai gleichgesetzt wird.
Oder in der Welt, also, ne?
In der Welt, ja.
Ja.
Also ich glaube, in Deutschland ist es noch mal krasser, weil das eigentlich die einzigen Animes waren, die so in den Videotheken verfügbar waren und die Berichterstattung hat auch so ihr Übriges dazu getan. Also es gab nicht so Dokus wie dieses Mama, Papa, Kind, Zombie oder so vom ZDF.
Mama, Papa, Zombie, ja.
Mama, Papa, Zombie. Sowas gab es halt nicht über Animes, aber es wurde quasi schon damit gleichgestellt. Also es gibt dieses Buch von Martina Schükraf und Angela Tillmann, was ich sehr empfehlen kann. Das heißt Pornografisierung von Gesellschaft. Und da gibt's auch einen separaten Abschnitt über Hentai-Porn und Manga-Sex-Movies und diese Wahrnehmung in Deutschland. Denn es waren in Deutschland bis Mitte der 90er Jahre waren über 30% der Anime-Veröffentlichungen in Videotheken waren eigentlich Hentai. Und auch so Filme wie Ninja Squad oder Wicked City wurde auch einfach dazugestellt.
Und das ist jetzt das, das ist jetzt halt so das Geile an der ganzen Geschichte, ne? Ich meine, ich habe das auch Anfang der 90er habe ich das alles kennengelernt, obwohl ich schon Animes gesehen hatte, ohne zu wissen, dass es Animes sind.
Ich muss da nochmal so anführen, dass die alle ja von Manga-Video kamen und dass man deshalb die ganze Zeit dachte, ja, das sind Manga. Also ich wusste erst viel, viel später, dass Manga quasi die Comics, also die Zeichnungen sind und Anime werden die Filme genannt. Aber dadurch, dass es über Manga-Video rauskam und die hatten auch so ein mega geiles Logo. Also ich hatte so dieses Logo, weil ich auch dann irgendwann in der Videothek gearbeitet habe, dieses Marketing-Teil hatte ich ewig lange von außen an der Toilettentür hängen. Und ja, es war halt Manga-Video. Also Anime, den Begriff hat man erst irgendwann später kennengelernt.
Ja, also ich meine, am Anfang war das für mich Zeichentrick. Captain Future, das genau, waren so meine, das waren meine ersten Berührungspunkte. Biene Maya, Ciao Marco und wie sie alle hießen so. Die ganzen japanischen Zeichentrickfilme, die im ZDF-Nachmittagsprogramm irgendwie gelaufen sind oder im Mittagsprogramm, so für Kinder halt, das waren alles Animes. Ja, ich meine, Miyazaki hat Hintergründe für Heidi gemacht zum Beispiel. Ja? Also das ist, das war für uns nicht der Name, das waren Zeichentrickfilme. Und dann irgendwann habe ich sogar schon hier Nausicaä and the Valley of the Wind von Miyazaki gesehen gehabt. Damals, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, böse zusammengeschnitten von den Amerikanern und rausgebracht unter dem Titel Warriors of the Wind. Und den Film habe ich gesehen und ich fand das alles ziemlich geil, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass das ein Anime ist oder dass es eine japanische Comicform namens Mangas gibt. Keine Ahnung. Und dann kam Akira. Dann stand Akira und Ghost in the Shell, obwohl Ghost in the Shell eigentlich ein bisschen später erst kam, aber dann stand Akira zum einen in der Videothek und du hast dieses Cover mit dem Jungen und diesem roten Motorrad und da hinten ist diese Stadt und es ist gezeichnet und es sieht irgendwie alles anders aus als Disney. Muss ich sehen, weil ich kannte ja schon sowas wie Captain Future und Captain Harlock und eben ein paar so Sachen und Robotech habe ich so ein bisschen mitbekommen, Macross habe ich so ein bisschen mitbekommen. Aber das war alles nicht der Begriff Manga oder Anime, der hatte damit nichts zu tun. Und dann habe ich Akira gesehen und dachte nur, wow, geil. Und dann kommt mein Klassenkamerad Olli ins Spiel. So war es nämlich bei uns.
Grüße gehen raus.
Olli hat mich infiziert. Olli hat mir damals den ersten Schuss gesetzt. Und das war dann direkt der richtige. Das war nämlich dann Urutsuki Dojo. Importiert aus England und Olli hatte schon so ein, zwei Jungs, mit denen er halt permanent über diese Filme geredet haben und dann hier das und Golgo 13 hier und Vampire Hunter D da und Fist of the North Star und dann platzen die Köpfe und dann hier vergewaltigt er die und bam, bam, bam und diese ganzen Mythen, die sich auf dem Schulhof und in den Pausen und irgendwie zwischen Bankgesprächen und so weiter bilden, die habe ich dann aufgeschnappt, habe ich mitbekommen. Als Filmfan sowieso ohnehin schon, war für mich das auf jeden Fall interessant. Und ich habe dann den Mut, und das ist ja das Schlimmste, ich habe dann den Mut zusammengefasst und habe gesagt, ey Olli, kannst du mir mal so einen Film mitbringen und kannst du mir den mal zeigen? Also kannst du mir mal, weil ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, aber man hat sich ja schon so ein bisschen cool gefühlt, wenn man zu gewissen Filmen schon was wusste und ja, schon echt eine Menge Filme gesehen hat und immer mehr was über die erzählen konnte und so weiter, ja. Und da fiel es dann meiner Ansicht nach, also so in meiner Erinnerung her, fiel es nicht so wirklich leicht, jemand anderen zu fragen, ey, sag mal, was ist das für ein Film? Oh, ich will den gern. Das war kein Ding, ne? Also für ihn war es überhaupt kein Ding. Er hat gemeint, ja klar, bring ich dir mit. So. Und hat mir dann direkt auch zwei, drei Sachen schon, so zwei, drei Kassetten mitgebracht. Und er meinte aber, ey, guck dir den an zuerst, weil wenn du den geguckt hast und danach immer noch Bock hast, dann ist es auf jeden Fall dein Ding. Ja. Und damals, ey, wir waren jung, wir waren dumm, wir waren unschuldig, wir wussten nichts. Und dann läuft dieses Intro, was sag ich mal, wirklich mich so derartig geprägt hat. Ich schieb die Kassette von Legend of the Overfiend rein. Das Cover sah jetzt nicht besonders einladend aus mit diesem Dämon, der da quasi über dieser Stadt halb abgeschnitten irgendwie thront. Das war, weiß ich nicht, wirkte irgendwie so ein bisschen, ja, wie Heavy Metal.
Genau, mich hat das nämlich auch alles ein bisschen abgeschreckt, weil es wirklich diese, damals hat man ja auch quasi noch den EMP-Katalog immer religiös durchgeblättert, jedes einzelne T-Shirt-Motiv angeguckt weil so wenig man die Musik auch gemocht hatte, aber es waren halt immer geile Motive, wie diese einen, war das Napalm Death oder so, die dieses eine Cover haben, wo der Typen dieses Baby reinbeißt oder so, also das war so quasi,
das war Anthropophagus. Das war Anthropophagus.
Nee, ich guck gleich mal, aber das war immer so, wo ich so dachte, okay, das ist so, es sind halt so krasse Splatter-Motive drin, da hat man sich immer diese Bilder angeguckt. Genauso wie man die Cinema hatte, wo halt drei Bilder aus Hellraiser drin waren. Und das muss dann quasi den ganzen Film immer ersetzen, bevor man überhaupt an die Sachen rangekommen ist. Weil so zur Einordnung, also ich war, glaube ich, 14, als ich Akira gesehen habe und 15, 16 bei den anderen Sachen. Du ja wahrscheinlich auch in so einem ähnlichen Alter.
Ja, das war so alles so 93, 94 rum muss das gewesen sein. Und ja, oder also von, lass es mal so 92 bis 94 gewesen sein. So, das müsste das eigentlich, meiner Erinnerung nach, das müsste die Phase gewesen sein, in der ich das alles kennengelernt habe. Hm. Und dann packe ich Legend of the Overfiend rein und dann kommt erstmal dieses geile Heavy-Metal-Riff. Ich weiß den Track jetzt leider nicht mehr genau. Und diese ganzen Ausschnitte aus Akira, aber halt auch noch so vielen anderen Filmen, die ich noch nicht kannte. Sowas wie Project Aiko, Doom Megalopolis, Wicked City, Demon City Shinjuku, Wings of Honey Armies, Pet Labor, Ghost in the Shell. Also das war halt, es gab halt so ein Intro von Manga Entertainment, alles mögliche an Szenen wurde zusammengepackt und am Ende hörst du nochmal, hörst du dann immer zwischendurch dieses Uhr. Und da, ey, wo ich gedacht habe, Alter, was? Diese Filme gibt es alle. Die will ich alle sehen. Die will ich alle sehen. Ja, und ich habe sie auch fast alle gesehen inzwischen. Oder dann
ja, auch. Ja, glaube ich auch. Ja.
Innerhalb kürzester Zeit. Also Fist of the North Star war mit dabei. Gogo 13 war mit dabei. Vampire Hunter D war mit dabei. Also so richtig viel. Guyver. Und am Ende, glaube ich, das siehst du noch mal, wie Tetsuo aus diesem Krankenhaus fliegt in Akira. Und dann hörst du nur, what's happening? Ja, und dann geht der Film los. Das Bild wird schwarz, es bauen sich so eine Art Flammen auf und eine dunkle Stimme erzählt ja von diesen drei Welten, von der Dämonenwelt, der halb Mensch, halb Bestienwelt und der Menschenwelt, die alle 3000 Jahre vereint werden müssen und das allererste, was man sieht. Und ab hier wird es jetzt quasi, ja, ab hier nochmal eine Triggerwarnung, eine Disclaimer, also ab hier wird es jetzt halt wirklich prekär, denn das erste, was dieser Film schon zeigt, ist Sex zwischen irgendwelchen Frauen und Dämonen, irgendwelchen Bestien. Und das in einer Offenheit, in einer Detailgenauigkeit, wie ich sie bis dato noch nicht gesehen habe. Und das waren ja noch die harmlosen Szenen. Hm. Ja. Ja, und dann fängt der Film an. Und auch da wird's schon wieder schräg. Wir erleben ja quasi hier am Anfang, werden wir ja mit einer Figur konfrontiert, von der wir glauben, sie ist eigentlich die Hauptfigur. Letztendlich muss man sagen, sie war es nie gewesen, aber sie ist natürlich ein großer Bestandteil. Aber wir lernen hier diesen jungen Mann Nagumo kennen, der halt in der Umkleidekabine hockt und bei den Mädels reinspannt und sich dabei einen runterholt. Und das ist die Identifikationsfigur, mit der wir erstmal sehr lange Zeit verbringen. Ja, wir lernen aber auch noch eine andere Figur kennen, nämlich Amano Jaku. Und um den geht's eigentlich. Das ist eigentlich die Hauptfigur in diesem Film. Aber ich finde, das kam bei mir am Anfang nie so an. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe immer gedacht, Nagumo ist eigentlich der Held. Hey,
das habe ich auch gedacht. Also ist jetzt ein bisschen hinkender Vergleich, aber auch bei Itchy the Killer. Wann hast du begriffen, wer überhaupt Itchy ist?
Ja, genau. Ich habe auch immer gedacht, das wäre der Typ hier mit den Piercings in der Wange.
Ja, genau, dachte ich auch so. Und dann dachte ich so, okay, klar, das ist dieser Gangster, aber dass das eher so Scarface-mäßig ist, bis man irgendwie begriffen hat, nee, Itchy the Killer ist ja jemand ganz anderes. Und ich glaube, damals, also aus heutiger Sicht wirkt das vielleicht ein bisschen naiv, aber damals war das auch ein komplett ungewohntes Seherlebnis. Also man musste sich ja, man war nur mit westlichen Erzählstrukturen aufgewachsen, westlichen Storytelling, westlichen dramaturgischen Ansätzen und so. Und auf einmal wird man damit konfrontiert und merkt so, ah, okay, auch die Figur, von der man denkt, dass sie jetzt die Hauptfigur ist, muss nicht zwangsläufig die Hauptfigur sein. Es kann auch gar keine Hauptfigur geben. Bloß, was bei dem Film ja noch zum Tragen kommt, dass er ja auch weniger an Figuren als an zur Schaustellung von plakativer Gewalt interessiert ist.
Ja, wobei...
Obwohl ich das aus heutiger Sicht auch wieder ein bisschen revidieren muss. Also damals ist man wegen der Gewalt gekommen.
Genau.
Und inzwischen denke ich mir so, nee, eigentlich hat er auch eine ziemlich geile, düstere Story, weil der ist schon sehr nihilistisch unterwegs. Deswegen finde ich, also alle Kritikpunkte, die man gegen diese Hentai-Filme vorbringen kann, die kann man schwierig widerlegen. Wenn das jemand frauenfeindlich, menschenverachtend findet, dann
ist das so.
Ist das natürlich eine völlig legitime Lesart. Für mich wirkt es aber schon fast so wie die japanische Variante von so Hieronymus Bosch-Gemälden, in die man immer weiter reinzoomt und wo man sich dann halt an den plakativsten und krassesten Szenen länger als unbedingt notwendig aufhält. Aber auch das ist ja legitim, sich komplett in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen Zerstörung zu suhlen.
Und es ist dann halt, und das ist ja auch das Ding, als junger Mensch, ne, der gewaltgeil ist und immer auf der Suche nach dem nächsten Kick beziehungsweise der nächsten Grenzerfahrung, war das ja genau etwas, was meinem Beuteschema entsprochen hat. So, ja, du siehst hier einen Film, der ja anfängt mit Sex zwischen Frauen und Dämonen, dann einen Spanner zeigt, der sich einen runterholt und dann plötzlich damit weitermacht, dass die Angebetete von ihm, also sein Love Interest, von einer Lehrerin in ein Zimmer geführt wird und plötzlich geht's zur Sache. Also plötzlich haben diese beiden, also wird sie von dieser Lehrerin drangsaliert, ausgezogen, beleckt, befummelt in einer Explizität. Das hat man einfach so bis dahin noch nicht gesehen. Natürlich erfahren wir dann, okay, diese Frau ist keine Lehrerin, sondern sie ist tatsächlich ein Dämon in Menschengestalt, verwandelt sich dann auch in einen Dämon. Und ab da wird's dann halt wirklich bizarr, weil, und das ist halt, das ist halt der Impact, sag ich jetzt mal. Ich nenn's jetzt mal der Impact, den jetzt hier Legend of the Overfiend gemacht hat. Plötzlich kommen diese Tentakel. Plötzlich greifen diese Tentakel nach jenen Gliedmaßen, die sich bieten, aber füllen auch jede Öffnung, die sich bietet. So. Also etwas, was man zuvor noch nicht mal in einem richtigen Porno, wenn man schon bis dahin Zugang hatte zu richtigen Pornos, gesehen hat. Also in einer ausufernden Art und Weise, die schon für mich damals, ja, es war krass, ja, es war ein Schock, ja, es war auch eine gewisse, ich kann es nicht anders sagen, eine gewisse Geilheit dabei, weil man ja plötzlich so fasziniert war oder weil man so erstaunt war, dass das, was man sieht, so fernab von dem ist, was man bisher kannte. Sowohl an Zeichentrickfilmen, aber eben auch als an in Zeichentrickfilmen dargestellte Gewalt. Ich meine, ich hatte die Bakshi-Filme gesehen und so weiter, oder also Feuer und Eis und so Sachen, ja. Das war aber auch was anderes. Das hatte.
Genau, das war halt so das Zeichentrick-Pendant zu so Filmen wie Excalibur oder so, wo
genau.
Es auch schon mal härter zur Sache ging, aber es war halt etwas, was vorstellbar war, auch wenn man Bücher gelesen hat oder so, Ritter der Tafelrunde, so ähnlich hat man sich die Sachen dann so vorgestellt, aber da, das war halt im wahrsten Sinne des Wortes, dass man was Unvorstellbares gesehen
genau,
hat.
Genau, etwas Unvorstellbares. Das war nicht vorstellbar, was man da zu Gesicht bekam. Und ja, wir kommen wegen der Gewalt, wir kommen wegen einem Film, der sämtliche Grenzen nicht nur überschreitet, sondern im wahrsten Sinne durchbricht, die wir bislang kannten. Aber ich muss sagen, ich bin dann wirklich wegen der Story geblieben. Weil, ja. Und das ist jetzt schwer zu glauben, aber ich finde, Legend of the Overfiend hat eine im Kern doch recht emotionale Geschichte. Also es gibt in diesem Film, das habe ich jetzt auch in dem Rewatch, in der Fassung, die wir da beim Weird Weekender gesehen haben, gemerkt, da ist eine gewisse Tragik dabei. Und natürlich ein gewisser Pathos, aber das ist in ziemlich vielen japanischen Filmen natürlich immer so, dass der Pathos natürlich auch seinen Platz bekommt oder sehr viel Platz bekommt. Aber ich finde, da ist steckt da eine tragische Geschichte dahinter. Weil wir haben hier einen jungen Mann, in dem schlummert der unvorstellbarste Dämon, den man sich vorstellen kann. Ja, also wirklich ein Weltenvernichter. Der schlummert in einem jungen Mann, der eigentlich nur triebgesteuert ist und nicht mehr möchte, als mit seiner Freundin irgendwie Sex haben. Dann haben wir da dieses junge Mädchen, die eigentlich recht, und das ist halt schon, will ich nicht abstreiten, überinterpretiert oder beziehungsweise sehr viel interpretiert. Aber wir haben hier eine junge Frau, die natürlich diesen ganzen Klischee-Rollenbildern, die so Hentai-Filme oder pornografische Filme mit sich bringen, erfüllen muss. Aber die trotzdem bei Nagumo jemanden gefunden hat, der nicht so ist wie all die anderen, sag ich mal, Alpha-Männer, die da im Film noch zu sehen sind. So, also der halt nicht, der eigentlich ein lieber netter junger Kerl ist, der halt nur ein bisschen notgeil ist, so, ne? Aber an sich ist er ja kein Arschloch oder so. Ja. Und die muss auch realisieren, also die muss nicht nur realisieren, dass ihr Freund ein Weltenvernichter ist, sondern dann irgendwann auch, dass sie, ja, zur Schlüsselfigur der eigentliche Geschichte wird. Einer Legende, die seit 3000 Jahren erzählt wird und die eigentlich auf dem Papier wie was Gutes klingt. Aber sowohl sie wie auch Nagumo, ihr Freund, als auch Amano Jaku, der halb Mensch, halb Gott oder halb Bestie, der jetzt seit Jahrhunderten auf der Suche nach eben dem Overfiend oder dem Chojin ist, muss feststellen, dass die Legende, an die er bisher positiv geglaubt hat oder beziehungsweise neugierig geglaubt hat, dass die was völlig anderes bedeutet. Ja. Und dann haben wir noch so eine Figur wie Nikki dazwischen, der hoffnungslos in Akemi, also Nagumos Freundin, verliebt ist, eifersüchtig ist. Diese Eifersucht wird von den Dämonen ausgenutzt und er ist so gedemütigt oder wurde so gedemütigt in seinem Leben bislang, dass er sich halt wirklich zu den krassesten Entscheidungen hinreißen lässt, nur um seine Rache zum einen vollstrecken zu können und dann aber auch gleichzeitig Akemi für sich zu gewinnen. Und das wird halt auch nochmal bitter bestraft. Und das ist halt ja auch, also das ist mit eine der tragischsten Figuren meiner Ansicht nach in diesem Film, was ich jetzt nochmal gemerkt habe. Und das sind, tatsächlich sind das alles Themen, die sich durch sämtliche Formen des Animes ziehen. Sie sind halt nur hier mit einem deutlich extremeren Umfeld ausgeschmückt.
Ja. Und die sind natürlich alle ein bisschen unterentwickelt, aber das trifft ja eigentlich auf den ganzen Film sowohl in positiver als auch in negativer Weise hin. Also ich finde, die Handlung ist schon sehr verworren und auch inkohärent. Also man denkt teilweise so, okay, ich glaube, verstanden zu haben, warum das jetzt passiert, aber irgendwie kann ich das damit nicht in Einklang bringen. Aber dieses ganze Chaos, was man da sieht, hat irgendwie gerade dadurch so eine erzählerische Stärke, weil da noch immer wieder diese emotionalen Momente kommen, immer wieder diese kurzen Charaktermomente, die du ja jetzt schon beschrieben hast, die sich aber nie so voll ausspielen können, aber es ist halt auch Weltkrieg da draußen.
Ja.
Also das finde ich schon irgendwie, also ich will es jetzt nicht mit Godzilla Minus One oder so vergleichen, aber auch da ist ja immer wieder so menschliche Momente, aber draußen ist halt auch diese Bestie unterwegs, wo man dann wieder so merkt, ja, der einzelne Mensch zählt hier halt jetzt leider nicht, weil draußen ist der Weltenzerstörer unterwegs.
Ja.
Und das mag ich ganz gern, weil man kann, glaube ich, immer Gefahr laufen in irgendwelche Werke, die extrem sind, dann so viel reininterpretieren, um das dann irgendwie noch so intellektuell hochzuchassen. Aber ich finde schon, dass man hier auch so diese höllischen Schrecken von sexueller Pubertät irgendwie sieht, dann diese Allmachtfantasien, die man ja als pubertierender Junge auch immer hat. Und am Ende mündet das ja alles in so ein faschistoides Weltbild auch. Also es ist ja nicht mal irgendwie, dass am Ende dann gesagt wird, ja, so wie das hier alles lief, ist genauso ist es richtig. Also man finde da schon noch ein paar mehr Layer, als der Film so in der allgemeinen Rezeptionszeitung hat. Und um nochmal nicht zu weit zurückzugehen, aber so ein bisschen diese, warum überhaupt in der japanischen Kultur so Erotik, die so eine sexuelle Verdorbenheit, Dekadenz so stark in den Mittelpunkt steht, das ist halt in den 1920ern entstanden. Und ein Schriftsteller namens Ian Buruma, der wiederum der Neffe von John Schlesinger ist, der Filme gemacht hat wie Midnight Cowboy und Marathonmann, der hat halt ein Buch drüber geschrieben, wo er diese ganze Subkultur erforscht hat. Und der schreibt halt, das war von der Stimmung her in Japan damals auch ein schreckenerregender nihilistischer Hedonismus, der an das Berlin der Weimarer Republik erinnert. Also man kann quasi so Babylon-Berlin nehmen, sich vorstellen, wie das wohl aussieht, was diese Serie uns nicht zeigt mit diesem ganzen Drogenmissbrauch und was so in den Hinterzimmern dieser ganzen Etablissements ablaufen wird. Und weil diese ganze gesellschaftliche Perversion oder dieses Ausleben von Freiheiten, wozu ja auch Grenzüberschreitungen und Tabubrüche zwangsläufig leider dazugehören, werden da ja nicht gezeigt, sondern allenfalls angedeutet. Und in der japanischen Kultur hat sich halt dann stärker niedergeschlagen, einfach auch als Art Gegenentwicklung.
Und wir können sogar noch weiter zurückgehen, denn diese ganze Tentakel-Porno-Geschichte, für die ja quasi Legend of the Overfiend so eine Art Urmutter ist, ja, beziehungsweise als das Vorzeigeobjekt oder das Vorzeigewerk des Tentakel-Pornos gilt, geht ja weit zurück auf das Jahr 1814 auf einen Holzschnitt von einem Künstler namens Hokusai. Der hat hier Traum der Fischersfrau geschnitzt oder beziehungsweise angefertigt und darin sieht man halt eine Frau, die von einem Oktopus befriedigt wird. Und aufgeschlossene Zuhörerinnen und Zuhörer mögen jetzt vielleicht kurz mal hellhörig geworden sein, denn dieses Thema oder genau das gibt es in einem berühmten oder beziehungsweise einem sehr guten Film von Park Chan-wook wird das Thema aufgegriffen oder dieses Motiv aufgegriffen, nämlich in Die Taschendiebin. Falls man sich jetzt jemals gefragt hat, was macht da eigentlich dieser Oktopus in dem Keller? Das geht darauf zurück. Dieses Kunstwerk wird in Die Taschendiebin auch sogar offen verhandelt. Also es wird darüber geredet oder gesprochen, das ist ein Thema in diesem Film. Und das ist quasi so ein Ursprung eben für diese Faszination von Tentakelsex, ja, oder halt Bestiensex. Und das, muss man ja auch sagen, finden wir ja in der Geschichte doch schon nicht nur in Japan, sondern auch in ein paar anderen Stellen wieder. Ja, ich meine, Zeus ist, glaube ich, auch mehrfach irgendwie zur Erde gestiegen und hat in Form von irgendwelchen Tieren Sex mit Frauen gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Anders kann ich mir zum Beispiel den Minotaurus auch nicht so ganz erklären. Aber wie gesagt, es gibt diese Bestialität oder dieses Zoophilie, das Thema, das gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Und Legend of the Overfiend, was ja ursprünglich als Manga angefangen hat, von einem Mann namens Toshi Maeda erfunden, ist ein Ergebnis davon. Denn in Japan herrscht eine sehr strikte Zensurpolitik, was männliche Genitalien angeht. Männliche Genitalien dürfen nicht völlig gezeigt werden, beziehungsweise es ist ein Verbot, diese richtig abzubilden. Und Maeda wollte sich quasi nicht so sehr in seinen erotischen Kunstwerken oder in seinen erotischen Comics oder Zeichnungen einschränken lassen und hat dann quasi eben dieses Kunstwerk von Hokusai genommen und gesagt, okay, dann mache ich es eben so. Also ich habe in meinen Geschichten, habe ich halt Monster mit Tentakeln und mit diesen Tentakeln haben sie Sex. Und das war etwas, was die japanische Zensur nicht verboten hatte, beziehungsweise was halt eben ein Schlupfloch war. Und dadurch ist das alles quasi publik, mit noch größer publik geworden oder noch publiker geworden, beziehungsweise hat Einzug gefunden in eben den ganzen Manga- und Anime-Bereich.
Ja, und nochmal, ich komme nochmal ganz kurz zu Frau und Oktopus zurück. Also auch Picasso hat davon Kopien quasi gemacht, beziehungsweise seine eigene Interpretation gezeichnet. Und falls euch jetzt irgendwie, als Daniel das beschrieben hat, ihr so denkt, boah, also Handmaiden habe ich gar nicht gesehen, aber mir kommt das Gemälde irgendwie so merkwürdig bekannt vor, dann kann das natürlich auch an euren perversen Sexträumen liegen. Oder ihr habt einen Mad Men gesehen, da hängt das nämlich im Büro vom Chef relativ lange und ziemlich gegen Ende wird dieses Bild dann auch an die Frau von John, ich glaube, es ist die Frau von John Hamm, übergeben.
Ja, ich glaube.
Nee, die Sekretärin von Don Draper. Die bekommt das Bild dann am Ende, um auch so zu verdeuten, dass quasi das so ihre Storyline jetzt so beendet wird, weil erst hängt es beim CEO an der Wand, um halt so diese männliche Alpha-Power zu symbolisieren und sie bekommt das dann, als sie auch ein Executive wird, und hängt sich das dann halt auch in ihr Büro rein.
Ja.
Und das ist halt so ein Punkt, wo vieles sich so in der Popkultur widerspiegelt. Auch zum Beispiel Madonna hat Motive aus diesen Hentai-Porno-Sachen während ihrer Drowned World-Tour genommen. 2006 hat Ice-T, der wohl eine Fernsehsendung hatte, die Ice-TV, so Kult-Shit hieß, da hat er dann den Film empfohlen und ich würde auch sagen, dass wenn man letzten Rebel Moon im Director's Cut gesehen hat, würde man auch mutmaßen, dass Michael Bay auch schon in Kontakt gekommen ist mit Maeda.
Zack Snyder.
Zack Snyder, was, ach so, ja,
ja.
Okay.
Toshio,
man wird, Toshio heißt es. Ja, man wird wissen, warum ich diese kurzfristige Verwechslung vorgenommen habe.
Aber das ist lustig, ne? Also ja. Ich habe mich auch gefragt, warum er da plötzlich, warum Snyder in dem Unrated Cut nochmal dieses Tentakel-Sex-Spielzeug da so prominent in Szene gesetzt hat. Hey, vielleicht ist es ein Ergebnis von Legend of the Overfiend. Und das muss man halt dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wenn man sich jetzt diesen Film im Kino anschaut oder wenn auch Frau darauf Lust hat, dann muss man schon dem Film das unterstellen oder attestieren, was Tino vorhin schon gesagt hat, dass der Film schon etwas verhackstückt wirkt und ein bisschen abgehackt wird. Das hat natürlich den Ursprung, dass Legend of the Overfiend, so wie wir ihn jetzt hier quasi im Kino erleben können, nicht die Ursprungsfassung dieses Films ist. Das waren eigentlich mal drei sogenannte OVAs, also Original Video Animation. Filme, die nur auf Video rausgekommen sind, nicht für den Kino- oder Fernsehmarkt. Und das waren drei Teile. Und aus diesen drei Teilen wurde halt der erste Legend of the Overfiend zusammengeschnitten, der jetzt halt inzwischen eine Länge von, ich glaube, 129 Minuten hat. Diese 129 Minuten werden natürlich durch die Pornoszenen oder die pornografischen Szenen aufgebläht. Das lässt sich halt nochmal nicht abstreiten. Allerdings werden sie jetzt halt erstmals unzensiert zu sehen sein. Also man hat teilweise Szenen, die in Japan zensiert worden sind, wo man so Blurflecken drauf gemacht hat, eben weil man halt keine Genitalien oder sonst irgendwas Explizites sehen sollte. Die hat man jetzt halt entweder nachgezeichnet oder man hat halt Szenen gefunden, in denen das halt nicht so war. Und trotzdem fühlt sich dieser Film halt nie so ganz flüssig erzählt an. Er fühlt sich verhackstückt an. Und das merkt man auch in dieser langen Fassung, dass da irgendwie Teile zu fehlen scheinen in der Erzählung. Und das, ja, ist halt so die Sache, die dann halt nochmal schwieriger oder komplizierter wird, wenn man dann auch noch bereit ist, sich auf den zweiten Teil einzulassen. Legend of the Demon Womp. Weil, ja, ich weiß nicht, wie hast du den wahrgenommen?
Als mehr von allem und irgendwie auch als den runderen Film, aber natürlich war da so ein bisschen dieser absolute What the Fuck-Faktor schon ein bisschen weg. Also ich weiß leider nicht, wie viele Jahre so wirklich dazwischen lagen, bis man den in Deutschland gesehen hat. Meine Erinnerung ist das alles relativ kompakt aufeinander, aber wenn ich jetzt so auch mir die Release-Daten anschaue, sind ja teilweise Jahre dazwischen. Also deswegen ist das, glaube ich, in der Erinnerung sehr schwammig. Aber ich weiß noch, dass ich so dachte, geil, da könnte immer irgendwie ein Film davon kommen. Aber der dritte Teil war ja dann leider wirklich eine reine Enttäuschung, weil man auch da dann schon gemerkt hat, okay, sie haben völlig den Fokus von jeglichem Versuch genommen, irgendeine Story zu erzählen, sondern einfach nur noch diese Tentakel-Szenen aneinander gehangen.
Ja.
Aber der zweite Teil hat mir, glaub, besser gefallen als der erste.
Ich finde halt, der zweite Teil, das war damals einer der Filme, die dann auch auf Art of Horror, ich habe von diesen beiden Videokassetten schon öfter mal erzählt, der da halt auch recht prominent gefeatured worden ist, weil er hat natürlich halt auch einen coolen Gegenspieler. Ja, er hat einen coolen Gegenspieler. Dieser Munihausen oder Münchhausen 2, wie man auch immer man jetzt ihn nennen möchte, die Japaner nennen die ganze Zeit Munihausen und das haben sie damals in der englischen Übersetzung bei Manga Entertainment auch gemacht. Der ist halt cool. Also auch hier wieder, der zweite Film, Legend of the Demon Womb, war eigentlich ein zweiteiliger OVA-Anime. Ja, also ein zweigeteilter Film und ist dann zu einem Film zusammengeschnitten worden. Allerdings hat man tatsächlich noch weitere Szenen hinzugefügt, die in den beiden bisherigen Filmen nicht drin waren, nämlich einen Rückblick in, ich meine, Munihausens Jugend. Ich glaube, die war vorher nicht in den beiden Anime-Filmen drin. Die haben sie für den Film extra angefertigt. Und du hast hier quasi einen jungen Mann, dessen Vater arbeitet für Adolf Hitler und Hitler will mit diesem Wissenschaftler Munihausen, Munihausen Senior, will er halt den Evil King heraufbeschwören. Denn der zweite Teil fängt, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg an und sagt plötzlich, okay, es gibt noch eine andere Legende, nämlich wenn es einen Gott der Götter gibt, also den Chojin, dann muss es auch einen Evil King, einen bösen König geben. Kyo-O, glaube ich, wird da ausgesprochen oder Kyo-O genannt. Ja, und darauf stützt sich Munihausens sowohl Senior wie Junior ganzes Bestreben, diesen Evil King aus irgendeiner anderen Dimension heraufzubeschwören, damit er eben gegen den Chojin antritt. Und naja, jetzt hat man halt den ersten Film gesehen und dann denkt man sich, oh geil, da kommt der zweite Teil. Und dann kommt der zweite Teil und du denkst dir so, okay, das in der Nazi-Vergangenheit verstehe ich, aber warum befinden wir uns jetzt wieder in einem Japan, das komplett unzerstört ist? Warum hat jetzt keiner Ahnung von dem, was wir eigentlich schon am Ende von Teil 1 gesehen haben? Ja, warum ist Japan, also warum fängt dieser Film nicht mit dem Ende von Teil 1 an, sondern irgendwo mittendrin? So. Hm. Und das ist wohl auch, so wie ich jetzt in der Recherche festgestellt habe, unter Fans ein großer Streitpunkt. Manche Leute sagen, naja, das muss man losgelöst voneinander betrachten. Also das heißt, glaube ich, auch die Übersetzung heißt auch, glaube ich, The New Legend of the Oberfiend ursprünglich. Andere Leute sagen, ja, diese Geschichte, die wir hier mit Legend of the Demon Worms sehen, die findet innerhalb des ersten Filmes statt. Nur wir sehen sie halt nicht. Und ich war jahrelang auch Verfechter dieser Theorie. Dass ich gedacht habe, okay, das muss irgendwo zwischen Nagumo wird aus dem Krankenhaus entlassen und kommt zurück zur Highschool und irgendeiner anderen krassen Aktion in Teil 1 gewesen sein. Aber ja.
Ja, das ist halt eher wie so ein Zeitquell quasi ist. Also, dass man einfach, es spielt zur selben Zeit, man sieht es halt nur nicht, weil der Fokus woanders liegt.
Genau.
Das hat mir eigentlich immer, also ich glaube, damals habe ich das halt nicht so wahrgenommen. Es war für mich einfach so, dass alles, ich weiß nämlich noch, dass ich so dachte, ah, okay, es ist alles wieder ganz geil, es kann wieder kaputt gemacht werden. Also ich habe irgendwie so diesen, wie man halt so diesen Zerstörungswunsch oder Drang hat, möglichst viel Zerstörung zu sehen als Teenager. Deswegen dachte ich eher so, ah geil, es ist alles noch heile, deswegen kann es nochmal Zerstörung geben.
Ja, aber das gibt's dann gar nicht, sondern es gibt eine Art, ja, wie soll man sagen, Hochhauskampf. Hm. Aber auch ein tolles Finale. Und ja, das muss ich dann auch sagen. Also wir haben hier dann Nagumo, kriegt Besuch von seinem Cousin, ist er, glaube ich, ne? Takeaki, dessen Flugzeug stürzt ab und Takeakis Eltern kommen dabei um, weshalb er jetzt quasi alleine ist und die Familie von Nagumo und auch Nagumo und Akemi, ja, kümmern sich halt oder versuchen sich halt so gut es geht um Takeaki zu kümmern, aber weil Nagumo ihm dabei halt auch noch bei dem Absturz halt auch noch Blut quasi zur Verfügung gestellt hat, also sein Blut gespendet hat, damit Takeaki diesen Absturz überlebt, steckt jetzt nun das Blut vom Chojin oder vom Overfiend, vom Überteufel, wie er übersetzt wird, in Takeaki drin. Und das macht den jungen Mann halt fertig. Und ich finde, da gibt's halt, das Ende finde ich echt, wenn er dann auf Nagumo so zurennt und dann da dieses Piano-Lied dazu immer weiter gesteigert wird. Mhm. Ey, das sind Momente, ja, wo ich sage, das ist Pathos, wie ich ihn mag. Also wirklich, ich gehe da mit. Ich gehe da drin mit und ich gehe da drin auf. Das mag kitschig sein, keine Frage. Aber ich find's wirklich.
Aber es ist halt dieser gute Kitsch, ja, wo man so denkt, ja, das ist schon so, es ist ein bisschen too much, aber wegen too much geht man ja in die Filme, sowohl Englisch gesprochen als auch Deutsch gesprochen. Und man hat ja schon so auch so ein bisschen Gänsehaut, gerade wegen dieser exaltierten, übertriebenen Pathos.
Ja. Und ich finde, ja, das gibt es auch im ersten. Ja, hm, allein wenn dann, ich meine, ich habe diese englischen Zitate halt von Amano Jaku, habe ich halt permanent im Kopf, so, ne? And if I live 100 years or 1,000, yeah, I will not die. So, ja, to see what's behind the Chojin, so. Also ich mag das, ich finde das echt cool. Und dann aber auch im Finale vom ersten Legend of the Overfiend, da gibt's diesen einen Moment, in dem halt alles klar wird. Und dann hörst du aber halt nochmal diesen Weltenvernichter, in dem halt ja Nagumo steckt, wie er so ein Wehklagen von sich gibt. So, ja. Und das mit der Musik und so. Und ich muss echt sagen, dafür, dass man halt vorher gesehen hat, wie Frauen zerplatzen, weil sie von einem Dämon vergewaltigt werden, so, kommt dann eine Emotionalität ins Spiel, mit der habe ich nicht gerechnet. Ja, also wirklich, ich dachte am Anfang, ja, okay, das ist einfach hier ein grobes, derbes Schlachtfest. Ich gucke mir das an, wie, weiß ich nicht, als würde ich jetzt ein Violent Shit oder sonst irgendwas gucken. Und dann ist auch gut so. Dann hat man es mal gesehen und Feierabend. Aber nein, ich muss wirklich einfach zugeben, dieser Film ist immer bei mir hängen geblieben, weil ich die Geschichte dann auch echt mag. Und weil ich dann auch in der Popkultur, ey, es gibt die ein oder andere PCP-Platte, wo Miro zum Beispiel Samples aus Overfiend in seine Tracks eingebaut hat. Ich weiß, ich glaube bei Rain oder so ist das, also unter dem Pseudonym Rain, da gibt's einen Track, da hörst du dieses All the Forces of Evil Together.
Und ja, ach, das ist aus Dings.
Das ist aus Dings.
Ich kenne nur das Sample, ah, okay, das konnte ich nie zuordnen.
Ja, das ist halt auch aus der englischen Übersetzung von Overfiend so. Und nice, die haben die halt auch alle gesehen, ja. Und das muss man halt dann einfach so, das war schon, ich habe jetzt durch die Recherche festgestellt, was das 93, als das Ding in Amerika rauskam und halt auch bei uns dann so publik wurde, was das schon für einen Impact auf Leute gehabt hat. Also du findest an verschiedenen Stellen, findest du immer wieder, dass Leute damit in Berührung gekommen sein müssen und dass es dann schon einen Eindruck auf sie gemacht hat, sonst würde es nicht wieder auftauchen, weil sie jetzt inzwischen ja auch an der Popkultur beteiligt sind. Sei es durch Musik. Also
wie gesagt, Madonna hat davon Motive auf ihrer Welttournee damals benutzt.
Ja.
Also das ist schon, klar weiß man nicht, ob jetzt Madonna die alle sich angeguckt hat, aber einfach nur dachte, ah geil, hier ist Shock Value, weil das ja auch noch zu dieser Zeit war, wo Madonna noch viel mit so Schocks und so gearbeitet hat und auch so mit diesen ganzen sexuellen Motiven. Aber egal wie, sie hätte ja auch andere Sachen sich aussuchen können, beziehungsweise ihre Tourgestalter, Gestalterin. Deswegen ist das schon, also als ich das dann irgendwann auf Bildern gesehen habe, dachte ich so, krass.
Ja, und ich muss jetzt auch nochmal feststellen, ja krass, was aus Werk in verschiedenen Adaptionen wird, weil man muss ja auch hinzusagen, dass die Filme noch mal expliziter sind als die Comics oder die Mangas. Ja, also Toshio Maeda hat zwar schon davon, also hat schon einiges an Sex da mit eingebaut und eingebracht, aber der Regisseur Hideaki Takayama, glaube ich, heißt er, der hat halt dann noch mal eine Spur, ja, ist ja noch eine Spur extremer geworden. So. Und trotzdem, und das muss man halt auch sagen, ich komme von etwas wie Akira. Und bei Akira hat man gesehen, wenn richtig viele Leute mit richtig viel Geld ein richtig krasses Werk in Angriff nehmen und verfilmen und dabei noch was Eigenes schaffen und nicht nur die Vorlage kopieren. Overfiend hatte nie so viel Kohle wie Akira. Und ja, die Zeichnung und so, das wirkt alles nicht ganz so fein und ausgearbeitet und so detailliert wie bei Akira. Oder auch Wings of Honeyamis. Und ich würde auch Ghost in the Shell als einen deutlich hübscheren Anime bezeichnen. So. Aber ich finde, so wie auch bei Neon Genesis Evangelion, wo meiner Ansicht nach, oder zumindest für meine Wahrnehmung, auch noch mal am Anfang zumindest ein bisschen mehr Kohle drin gesteckt hat. Ich finde, Legend of the Overfiend schafft es wirklich, ein Maximum aus seinen Mitteln rauszuholen. Weil guck mal, wir fangen klein an in irgendeiner Umkleidekabine, in so einer Turnhalle an der typischen japanischen Schule. Und jetzt denkt man dann halt an diesen Kampf zwischen Amano Jaku und diesen Tsu Kakaju, oder wie er heißt, zurück, wenn sie da als Wasserschlange und Betonschlange sich durch, ich weiß nicht, ob es Osaka oder Tokio ist, kämpfen. Was das plötzlich dann für ein Scale kriegt, diese ganze
Geschichte. Ja, ich finde auch, dass das so, also klar hat man, das ist halt immer so Segen und Fluch, dass man mit Akira direkt in dieses in Anime eingestiegen ist, ist halt hart, weil man dann ab sofort immer denkt, okay, das wird bestimmt noch geiler und das wird's halt ganz selten, aber das war trotzdem halt sehr beeindruckend immer noch.
Genau.
Und also du hast ja wahrscheinlich eine ähnliche Sache auch mit diesem vorher mit den Godzilla-Filmen, die hast du ja wahrscheinlich vorher gesehen, die dann auch alle in der Videothek standen,
ja, ja, klar.
Wo man dann wo auch viele diese Frankenstein-Filme,
ja, ja.
Also wo immer Frankenstein im Titel stand. Und manche von denen waren ja auch ab 18 und so, wo man ja so dachte, wow, das ist ja das Allerkrasseste. Oder auch dieses Krieg der Welten-Ding, was irgendwie auf ProSieben oder Tele5 dann auch irgendwann mal lief, was auch ab 18 war. Und man dachte immer so, okay, das muss ja mega krass werden. War es dann gar nicht. Aber dieses zwischen die Eltern dazu überredet haben, diesen Godzilla-Film ab 18 auszuleihen und bis man ihn dann geguckt hat, dieses Gefühl, so lebendig hat man sich als Held im Leben gefühlt.
Ja, ja.
Und das Gefühl habe ich da auch wieder gehabt, wo ich so dachte, das ist krass. Natürlich war es nicht wie Akira, aber bei Akira war ja auch immer so ein bisschen das Ding, man hat allenfalls erahnt, worum es wirklich geht. Also bis sich einem Akira so komplett inhaltlich erschlossen hat, das war mit 14 eher nicht so möglich.
Das brauchte noch 3 oder 4 oder 5 Sichtungen.
Ja, wo man aber halt bei den Filmen sofort wusste, ah, okay, das hier ist Phase. Natürlich hat man auch nicht so alle kleinen Nuancen gerafft, aber es war halt so, ah ja, klar, ich check, das hier ist Phase, die kämpfen gegen die, alle wollen alle kaputt machen, ich check's.
Ja, und es war dann aber auch für mich, sag ich mal, der richtige Kontrast, so. Also man kommt von so etwas Filigranem wie Akira, so was Komplexem, Umfangreichen wie Akira.
Ja.
Und landet dann als direkt als nächstes bei sowas wie Legend of the Oberfiend, der eigentlich ja auf Anhieb schon mal sehr, sehr viel einfacher ist, aber halt dann so im Nachgang halt seine Komplexität ja dann erzeugt. Vor allem, wenn man halt sieht, okay, Legend of the Demon Womb, wo soll der spielen? Inmitten des ersten? Oder ist das jetzt alles wieder zurückgedreht und es ist alles auf Anfang und es ist nochmal neu erzählt? Und dann kommen halt diese anderen fünf Filme kamen dann, glaube ich, ja nochmal, die dann halt auch zusammen gemerged wurden. Und die spielen ja dann alle in der Apokalypse unter Herrschung von, unter Führung von Munihausen und so einem General. Und ja, da auch, ne, wie du schon sagst, da geht's dann vor allem um ein Ausschlachten der pornografischen Szenen. Also, das ist mir jetzt halt bei dem Rewatch im Kino auch nochmal aufgefallen. Ja, es gibt eine Menge pornografische Szenen und sie werden auch wirklich länger ausgespielt, als sie müssen. Sie bedienen diese ganzen Klischee-Fantasien, die man gerne mal Japanern oder dem Japaner zuschreibt. Und trotzdem, sowohl im ersten wie auch im zweiten Film, sind viele Sexszenen nicht der reine Selbstzweck, sondern dienen tatsächlich irgendwo immer noch der Geschichte oder der Entwicklung der Figuren. Also von der Entwicklung der Geschichte oder der Entwicklung der Figuren. Klar, nochmal, völlig ausgereizt, völlig way over the time, also wirklich viel, viel zu lange ausgespielt, um eben halt vielleicht auch dann Teenager aufzugeilen. Will ich gar nicht abstreiten. Ich war einer der Teenager, die halt dadurch schon, ja, auch irritiert wurden. Aber trotzdem, selbst wenn man so eine, sag ich mal, ausgedehnte lesbische Sexszene hat, wie die zwischen diesen Schülerinnen, die sich über Niki lustig machen und ihn richtig demütigen, dann trägt das eben dazu bei, dass nochmal gezeigt wird, was für ein kaputter Charakter Niki eigentlich ist und weshalb er sich irgendwann zu diesem Schritt entscheidet, den er geht. So. Das,
ja, es ist so auf so einer Subebene gibt es halt viel auch so Mobbing-Thematiken, finde ich.
Ja, ja. Und ich verstehe, dass das vollkommen absurd klingt, wenn ich sage, diese langen Sexszenen haben eine Funktion, aber sie haben tatsächlich eine Funktion, oftmals. Und trotzdem und gleichzeitig werden sie völlig ausgeschlachtet.
Ja, das ist so ein bisschen, also dieses, es wandelt sich dann immer so von Funktion, geht's rüber so ein Selbstzweck,
genau.
Wo man dann so denkt, ja, wie halt auch in Filmen, wo kann man auch bei Irreversibel in der Feuerlöscherszene sagen, okay, ab wie viel Schlägen auf den Kopf mit einem Feuerlöscher wird die Gewalt zum reinen Selbstzweck oder erfüllt sie noch eine wirklich narrative Funktion? Und diese Fragen kann man sich ja auch stellen, weil entweder ist ein Schlag zu zeigen schon zu viel, aber 10 Schläge zeigen ist dann definitiv zu viel. 40 Schläge zeigen ist halt schon wieder, wo man so sagt, okay, da steckt irgendeine Vision und eine Botschaft dahinter und die Filmemachenden haben sich bewusst entschieden, es explizit darzustellen. Aber natürlich kann man auch genau deshalb sagen, ja, okay, das ist absolut nicht meins. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. Für mich ist das einfach nur ein reines Ausschlachten, um irgendeinen Voyeurismus zu befriedigen.
Ja, und das verstehe ich auch noch mal wiederholt. Wirklich absolut. Ich war jetzt halt am Wochenende doch echt überrascht, wie positiv dieser Film aufgenommen worden ist. Es wurde gelacht. Oftmals wurde gelacht. Das finde ich schon erstaunlich, weil ich war zwar schon in einem Pornokino, aber nicht aus den, ich sag jetzt mal, eigentlichen Gründen, aus denen man in ein Pornokino geht. Weißt du, was ich meine?
Also, nee.
Ja. Also, du gehst in Pornokino und oder beziehungsweise, ich habe mich teilweise gefühlt, als würde ich zum Beispiel mit meinen Eltern auf der Couch sitzen und es kommt ein Film, in dem eine sehr explizite Sexszene kommt. Mhm. Weißt du? So dieses Gefühl, als junger Teenager, sowas würde ich mir angucken, um mich irgendwie, keine Ahnung, um irgendwelchen Gelüsten zu frönen oder sonst irgendwas. Mhm. Und plötzlich siehst du sowas mit deinen Eltern.
Ja, es war immer schlimm. Also.
Und ich habe mich teilweise jetzt am Samstag oder beziehungsweise letzte Wochenende, habe ich mich schon auch während des Films so gefühlt, so von wegen, okay, ich habe jetzt diesen Film angepriesen. Ich habe diverse Triggerwarnungen vorweggeschickt. So. Ich habe gemeint, hey, Leute, wenn ihr dachtet, Terrifier 3 ist eine Herausforderung, dann ja, willkommen. Und wenn ihr hofft, dass das irgendwie so wie so ein Samstagmorgen-Cartoon wird, nein, das ist absolut das Gegenteil davon. So, ja. Also ich habe schon wirklich auch im ernsten Ton darauf hingewiesen, dass hier sehr explizite Sexszenen gezeigt werden. Und trotzdem saß ich dann da und hatte so diesen Vibe, diesen Schauer, so von wegen, was mögen die jetzt denken und irgendwie.
Ja, man fühlt sich halt so, als obwohl man natürlich nicht der Produzent und der Macher von dem Film ist, man fühlt sich trotzdem so verantwortlich. Das kenne ich ja auch. Ich habe ja schon mal hier die Geschichte erzählt, wie ich unbedingt Wild at Heart gucken wollte, weil ich auch nur gehört habe, jemand wird der Kopf kaputt getreten. Und das war ja als 14-, 15-Jähriger, wo man so dachte, okay, krass. Und das wurde in der TV-Movie oder TV-Spielfilm ja auch immer so ekelhaft beschrieben dann, dass das so krass ist. Und dann gibt's ja diese schlimme Sexszene da, wo ich halt auch mich verantwortlich gefühlt habe, weil ich es ja ausgesucht habe. Und man dann ja auch die ganze Zeit so diese, ja, natürlich unbegründete Panik, aber man ist halt auch Teenager, dass die Eltern jetzt so pausieren, obwohl der Film gar nicht zu pausieren ging, aber meine Vorstellung war so, es wird so pausiert und dann soll ich mal erklären, was da gerade passiert und warum ich das denn gucken wollte.
Ja, ja.
Obwohl ich es ja auch vorher gar nicht wusste und so, aber das war immer, wo ich so dachte, boah, richtig, richtig schlimm.
Oder noch auch unangenehm ist, wenn dann sowas passiert und dann machen die Eltern plötzlich den Fernseher aus und sagen, nee. Das ist noch nicht für dich. Das kannst du noch nicht sehen.
Ja. Das gab's, glaube ich, in meiner Erinnerung, glaube ich, nicht.
Na?
Aber da hätte ich mich auch zu Tode geschämt.
Ja, also wie gesagt.
Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, eben weil ich mich zu Tode geschämt habe.
Und wie gesagt, ich saß da in dem Kino und dachte mir so, oh je, ey, mal gucken, was wir uns nach dem Film alles anhören müssen. Aber, also, es war irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich belustigend war. Aber Leute haben halt auch bei den Sexszenen teilweise gelacht. Vielleicht war es ein Coping-Mechanismus, so, ja, um so eine Anspannung zu lösen. Vielleicht war es aber auch wirklich für viele Leute unfreiwillig komisch. Das will ich ja auch gar nicht abstreiten. So. Das kann ich auch nicht abstreiten. So, weil ja halt auch, das muss man ja auch sagen, zwischen diesen ganzen Gewaltfantasien und Sexfantasien und interdimensionalen Weltenkrieg kommen ja auch immer noch alberne Momente drin vor, ne? Also das ist ja wie
in. Ja, das habe ich jetzt auch gelegentlich gelesen, so in der Vorrecherche, dass Hentai auch oft mit Komik oder Comedy und Slapstick in Verbindung gebracht wird. Das erschließt sich mir persönlich nicht, obwohl da natürlich so ein bisschen Comic-Relief-Momente drin sind, die aber sehr spärlich gesät sind. Und ich glaube, dieses kollektive Lachen bei so einem Film sei zum Teil Unsicherheit oder Coping oder auch, weil es ja ein bisschen, dadurch, dass der Film ja offiziell ein Kultfilm ist, ist das auch so ein bisschen legitimiert. Also ich glaube, wenn der Film jetzt rauskommen würde und das wäre so eine Weltpremiere gewesen, hätten die Leute wahrscheinlich komplett anders reagiert.
Glaube ich auch. Hinzu kommt, dass man den Film, beiden Filmen, immer halt noch ansieht, aus welchem Jahr sie entstanden oder in welchem Jahr sie entstanden sind, wie alt sie sind und dass das halt alles schon in Sachen Animation nicht mehr taufrisch ist so, ne? Also das ist schon.
Ja, so ein bisschen wird die Rezeptionshaltung halt leider schon durch den Stellenwert des Films ein bisschen vorgegeben.
Genau. Und,
so.
Und auch das wollen wir nicht machen, weil wir wollen nach wie vor klarstellen, ihr könnt diesen Film verdammen, wenn ihr das wollt. Ja. Ihr könnt dem Film aber auch meiner Ansicht nach offen gegenübertreten und vielleicht passiert dann das, was mir in Stuttgart passiert ist. Ich sitze in diesem Film. Und wie gesagt, ich habe mich unwohl gefühlt, als würde ich mit meinen Eltern im Alter von 16 Jahren Porno gucken oder so. Auch, aber gleichzeitig, und das ist jetzt das Bizarre, gleichzeitig hörst du dann die Leute lachen oder reagieren auf bestimmte Szenen, wo ich dachte, oh cool, guck mal, das funktioniert noch. Ja. Und dann wirst du aber auch gleichzeitig, ja, in meine Jugend, ich werde in meine Teenagerphase zurückkatapultiert, aber innerhalb von Sekunden, diese ganzen Bilder, diese ganzen Sprüche, diese ganzen Szenen und Verläufe und so weiter. Und plötzlich bin ich wieder der Teenie-Daniel, der nach Hause kommt mit den drei VHS-Kassetten von Olli, die er ihm geliehen hat, so, und das Ding neugierig und wissbegierig in den Videorekorder schiebt und etwas sieht und erlebt, was er bislang noch nicht gesehen und erlebt hatte. So, das macht auch was mit mir. Oder das macht was mit einem, würde ich sagen, wenn man gerade in der Zeit aufgewachsen sind. Da waren drei Leute im Publikum, die sind extra aus Hamburg angereist, um sich den Film auf der Leinwand in Stuttgart anzuschauen. Ja, Gruß geht raus an die drei Herren. Und dann ist der Film vorbei. Und normalerweise war es beim Weird Weekender bislang so, der Film ist vorbei, alle so gucken sich den Abspann an, gehen so ein bisschen was durch, reden und dann ist der Abspann vorbei und dann wird applaudiert. Ja, bei Otsugi Dochi wurde instant applaudiert, als der Film vorbei war. Also wirklich, Und das auch, also mir ist es halt aufgefallen, weil es halt schon nochmal eine Spur mehr oder intensiver war als die anderen Filme, die ich zuvor erlebt hatte. So. Und das fand ich, ja, das war einerseits bizarr, aber andererseits auch erfreulich. Ja, also die Leute wirklich, da gab's richtig ordentlichen, anständigen, aber auch sofortigen Applaus, nachdem der Film vorbei war. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für diesen Film spricht oder gegen die Leute dort vor Ort. Aber ich fand das, ich finde sowas immer faszinierend. Also ich finde sowas ist spannend. Sowas weckt oder schafft meiner Ansicht nach Interesse, wenn man darüber redet, dass Leute auch heutzutage, die noch nie mit diesem Film vorher in Berührung gekommen sind, die sowas zum allerersten Mal gesehen haben, ja, sowas entweder wertschätzen können oder halt auch beeindruckt sind von eben diesem Erlebnis, weil es, muss man auch sagen, ja, man wird inzwischen bestimmt schon eine Menge Hentais oder erotisierte Animes irgendwie mitbekommen haben. Aber, naja, ich finde, Urotsuki Dojo sticht da immer noch ein bisschen raus.
Finde ich nämlich auch. Also ich habe natürlich dann auch irgendwann das Interesse an, ja, an Hentai verloren oder nicht weiter kultiviert, weil es ja dann doch immer sich relativ häufig wiederholt hat und es halt auch so eine gewisse Kunstfertigkeit hat vermissen lassen. Also es gibt wenig Hentai. Mag auch sein, dass das so damit zusammenhängt, dass man sich da nicht mehr so krass mit beschäftigt hat. Aber in meiner Wahrnehmung wenig Hentai, wo man irgendwie einen Mehrwert rauszieht, außer halt diese sexualisierte Darstellung zu sehen. Also wo man so denkt, okay, das ist irgendwie stilistisch cool, das ist irgendwas, wo ich Mehrwert drin sehe, was ich auch noch faszinierend finde, weil ich mir einfach nur die Bilder angucken will und nicht nur wegen der sexualisierten Darstellung jetzt gekommen bin.
Ja, vor allem, da bin ich bei dir, also da muss man vielleicht auch Legend of the Oberfiend nochmal Kredit geben, denn obwohl er quasi die Tore geöffnet hat für diese Welt und für dieses Tentakel-Porn-Ding und eine gewisse, sag ich mal, vielleicht auch eine gewisse Neugier erzeugt hat, hat die Reihe selbst sehr schnell für ein Abklingen dieser Faszination und so weiter gesorgt, als man gemerkt hat, okay, es geht nur noch darum und naja, man muss es halt einfach sagen, in den späteren Filmen wird es halt echt irgendwann langweilig. Ja. Vielleicht war das die Absicht, den Zuschauer dann irgendwie auch damit abzustufen, um gar nicht erst zu sagen, hey, beschäftigt euch weiter damit. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das war schon ein billiges Ausreizen von dem, wofür diese Serie dann irgendwann mal stand, obwohl sie nicht unbedingt nur dafür stehen muss, meiner Ansicht nach. Und ja, dann wurde es halt, genau wie bei dir, wurde mir das halt alles echt schnell langweilig so. Also das ist so, als würdest du halt nur Big Mac essen und irgendwann.
Ja, oder bloß weil es Rambo gegeben hat, muss ich mir dann nicht jeden 37. Michael Dudikoff-Abklatsch davon angucken. Also es ist halt, aber dann gibt's dann halt nochmal einen Film, wo man so denkt, okay, der ist halt wirklich stark, aber dieses, mir reichen, glaube ich, so diese gelegentlich aufblitzenden Hentai-Elemente, beziehungsweise so diese Weiterführungsform, über die wir eben kurz schon gesprochen haben, also diese sexuelle Dekadenz und Verderbtheit, da bin ich dann bei Sion Sono und sowas wie Strange Circus deutlich besser aufgehoben.
Ja, trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass diese Geschichte des, und das ist halt auch das Eigentliche, das ist das, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, Urotsuki Dojo ist, ich sag mal, grob übersetzt bedeutet es halt ja der wandernde Junge, sowas in der Richtung. Und das zielt ja halt eigentlich auf Amano Jaku ab, der jetzt seit Jahrhunderten über die Welt wandert und eben rauszufinden versucht, was es mit dem Chojin auf sich hat. Und ja, diese Geschichte geht so leider echt verloren und flöten in eben den ganzen Tentakeln und Sexszenen. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Ich hätte gerne das vernünftig zu Ende erzählt gesehen, aber dem sollte halt nicht so sein. Nichtsdestotrotz beflügelt der erste Film und auch der zweite Film immer noch so meine Fantasie, was hätte sein können, wie hängt das alles miteinander zusammen und so weiter. Finde ich jetzt auch nach wie vor. Ich habe mich jetzt echt 2-3 Tage lang mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt. Und das nach so vielen Jahren. Ich habe den Film vor 25 Jahren vielleicht zum letzten Mal gesehen. Das finde ich halt nach wie vor faszinierend, beeindruckend, weil dann kann ich dem Film halt seine Wirkung nicht absprechen. Klar, diese Wirkung hat einen Preis. Diese Wirkung geht auf Kosten des guten Geschmacks. Aber sie ist nun mal halt da. Und das kann ich nicht verleugnen.
Ja, ebenso.
Ja. Deswegen.
Und deswegen finde ich, glaube ich, dieses, also es ist wirklich so, Gemälde von Hieronymus Bosch, auch HR Giger kommt halt immer wieder rein, ja, weil da ja auch viel so irgendwas entfernt Penisartiges in irgendwas eindringt, was entfernt Vaginaartig ist. Und da hat man sich ja auch immer vorgestellt, was ist eigentlich so die Story dazu?
Ja.
Und weil diese Hieronymus Bosch Bilder, die hat man, die haben mich früher auch immer gegruselt, weil dieser Zeichenstil hat mir früher als Teenager immer so ein Uncanny Valley Gefühl gegeben. Also das war immer sehr beklemmend für mich. Und bei, als Alien dann rauskam, hat man ja dann auch diese HR Giga, es gab ja diese von Taschen, diese Kalender oder diese Bücher, wo dann einfach nur so Bilder drin waren, auch diese sexualisierten Waffen, diese eine Knarre, wo so Baby, so Embryos halt die Patronen sind. Und da hat man ja auch drüber nachgedacht, wie ist es denn dazu gekommen? Und das, so ähnlich geht's mir bei dem Film halt auch, dass ich mir so vorstelle, was hätte denn alles sein können? Also das ist ja auch nicht das Schlechteste, was man über einen Film sagen kann, dass man nachhaltig sich damit beschäftigt und sich vorstellt, was noch alles hätte werden können, wenn die Reihe halt nicht dann leider den, ja, den Weg des geringsten Widerstands genommen hätte.
Ja, und des ja größtmöglichen Geldversprechens, so, ne?
Ja.
Das ist halt ein bisschen schade. Aber auch dafür, und das ist auch wieder so ein Ding, auch dafür bin ich diesem Film dankbar, denn nachdem ich diesen Film gesehen habe, plus den Vorspann von Manga Entertainment, wollte ich all die anderen Sachen auch sehen. Das wirklich, ich, und ich hatte danach Fist of the North Star, Vampire Hunter D, Golgo 13, Project Echo, Doom Megalopolis, Wicked City. Wicked City ist auch ein toller Film, meiner Ansicht nach. Demon City Jinjoku, ja, Pet Labor 1 und 2, Wings of Honey Amis. Das waren alles diese Filme, die ich aufgrund von Legend of the Overfiend gesehen habe und sehen wollte. Mhm. Und auch dafür bin ich diesem Film dankbar. Also deswegen, ja, das ist alles persönlich gefärbt. Ich würde auch nicht sagen zu meinen Kindern, hier, guckt euch das mal an. Ich möchte auch nicht, dass meinen Kindern sowas widerfährt. Und ich finde diesen Punkt mit den Gemälden auch spannend. Ich finde, da gibt's auch noch genug, eine Menge andere Kirchenbilder, die alle so braun-schwarz waren, weißt du, die dann von Pestilenz und was weiß ich gehandelt haben.
Ja, die so alle irgendwie das Ende der Welt oder das Ende der Moral halt genau, so ankündigen.
Wo halt wirklich immer nur so die eigentlichen Schreckensbilder gehighlightet waren oder beziehungsweise farblich anders waren und alles andere war im Schwarz, im Dunkel so gelassen. Und so fühlt sich auch Overfiend für mich an, gerade durch diesen Anfang mit der Sexszene mit den Dämonen und den Frauen. Das ist sowas, was man sich auch anhand dieser alten Bilder gedacht hat, ja.
Ja. So, und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch richtig stellen, es ist natürlich nicht Napalm Death gewesen, sondern Cannibal Corpse mit Butchered at Birth, was ich mir immer ganz fasziniert im BMP-Katalog angekündigt habe. Und mir ist auch noch ein knaller Gag zwischendurch eingefallen, bevor du abmoderieren darfst, weil wir ja so viel über Welpenvernichter gesprochen haben. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass bei John Wick auch alles durch einen Welpenvernichter ausgelöst wird?
Ja. Sehr gut. Ja, nee, gut. Also ja, Urutsuki Dojo jetzt ab dieser Woche im Kino, Teil 1 und Teil 2. Wie gesagt.
Auch nur an einem Tag, oder?
Nee, habe ich.
Oder ist das?
Ich glaube, das hängt vom Kino ab.
Ah, okay.
Ich glaube, das hängt
dann
vom Kino
ab. Dann müssen wir ja gar nicht präziser. Dann müsst ihr einfach mal googeln.
Genau. Und ansonsten.
Das ist nämlich eine schöne Challenge, den Filmtitel aus dem Kopf einzugeben.
Ja, aber Legend of the Overfiend kriegt man, glaube ich, hin und dann kommt man automatisch auf den
Zweiten. Ja, das kriegt man hin.
Und ansonsten noch mal der Hinweis, City of Darkness startet. Den, ja, der sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber das ist tatsächlich der deutsche Titel zu Twilight of the Warriors Vault In, den wir hier schon mehrfach vorgestellt haben von Soi Chiang. Ein Martial Arts Liebesbrief an dieses Hongkong, an die Hongkong-Filme der 80er und 90er Jahre. Mit unter anderem Sammo Hung. Und der startet jetzt auch. Aber wie gesagt, er startet halt nicht als Twilight of the Warriors, sondern eben City of Darkness, was einen relativ guten Grund hat, denn die Vorlage heißt nämlich halt auch so. Also die Vorlage auf der.
Und ich finde auch den Titel, weil was ein Twilight of Warriors sein soll, weiß ich, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Nee,
also ich muss auch sagen, da hätten sie eigentlich bei dem alten oder bei dem eigentlichen Titel der Roman- oder Graphic Novel-Vorlage bleiben sollen. Aber nichtsdestotrotz ein sehr empfehlenswerter, sehenswerter Film, falls man auf schöne Martial Arts Action und tolle Kulissen steht. Ja, und damit wären wir am Ende, würde ich sagen, oder?
Ja, denke auch.
Dann haben wir jetzt hoffentlich die richtige Lust oder Unlust zu Urutsuki Dojo gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen, dass wir da ein bisschen schonungsvoller mit diesem Film sind, eben weil er uns halt auch so lange schon begleitet.
Ja, er hat uns zu dem gemacht, was wir sind.
Mit zu dem gemacht, was wir sind, genau. Ja.
Ausschließlich dieser Film, keine anderen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt, uns gerne mit irgendwelchen Infos versorgt, über Discord oder sämtliche sozialen Medien, auf denen wir vertreten sind oder bei denen wir vertreten sind. Und natürlich würden wir uns auch über das ein oder andere Like oder eine schöne positive Bewertung oder so auf den Podcast-Plattformen freuen. Das hilft uns immer sehr. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und bis hoffentlich ganz bald mal wieder.
Bis bald.
Tschüss.